Der Goldpreis hat 2024 eine enorme Rallye hingelegt. Aber zuletzt ist die ein bisschen ins Stocken geraten. Wie geht's jetzt weiter? Wie sind die Aussichten für 2025? Wie sieht's mit Silber und mit Minenaktien aus? Alles das möchte ich heute mit Goldexperte Markus Bussler besprechen. Hallo.
Hallo, servus.
Wir möchten vielleicht mit drei kurzen Ja-Nein-Fragen in das Ganze starten. Die erste Frage ist, ist die Rallye beim Goldpreis jetzt schon vorbei?
Nein.
Zweitens, können Minenaktien 2025 zu einer Überraschung werden?
Auf jeden Fall, also ja.
Und als letzte Frage, ist Gold als Anlageklasse besser als Aktie?
Ja.
Damit geht's rein ins neue Video. Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf den Börse Online Outperformance Newsletter. Dieser erscheint jeden Freitag und bietet Ihnen exklusive Inhalte zu allen Geschehnissen rund um die Börse. In der Beschreibung finden Sie einen Link dazu. Wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich doch völlig kostenlos dafür an. Gold hat ja 2024 einen echten Höhensturm erlebt. Also wir haben Renditen gesehen, die wir so lange wirklich nicht beobachten konnten, aber zuletzt ist da wirklich ein bisschen die Luft aus der Rallye rausgegangen. Was ist da jetzt passiert und war es das jetzt eigentlich schon mit der Rallye vom Goldpreis?
Naja, ich glaube, man muss ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen. Also wie du schon richtig gesagt hast, es war eine Rallye, die wir so noch nie oder ganz, ganz selten bei Gold erlebt haben. Und für so ein träges Asset, und das ist Gold letzten Endes, soll ja ein Inflationsschutz sein, es soll ja ein Vermögensschutz sein, für so ein träges Asset wie Gold war die Rallye beeindruckend gewesen. Und dass wir irgendwann mal durchschnaufen, glaube ich, ist normal. Da hat man jetzt diese Wahl von Donald Trump zum neuen und Präsidenten der USA hergenommen, um ein bisschen Luft abzulassen. Hat wahrscheinlich gesehen, hey, er war doch schon mal Präsident 2016, als er da gewählt worden ist, ging es auch erstmal nach unten mit dem Goldpreis. Machen wir es doch gleich mal wieder so. Also wir waren in extrem überkauften Situation gewesen. Die hat sich binnen kürzester Zeit dann abgebaut. Und ich denke, das ist nichts Ungewöhnliches, aber daraus dann gleich das Ende einzuläuten oder abzuleiten, ich glaube, das ist ein bisschen verfrüht.
Okay, und ursprünglich war ja auch die These mal, dass Trump positiv für den Goldpreis ist, weil er ja auch die Staatsverschuldung ausweiten will. Ist dieses Narrativ jetzt eigentlich noch intakt und kann man davon ausgehen?
Naja, Trump hat jetzt so einen Finanzminister ernannt, der jetzt eher so ein bisschen Schuldenbremse betreiben will, vielleicht so das amerikanische Pendant zu Christian Lindner. Ohne dass er gleich die Regierung verlässt. Also ich glaube schon, dass die Schulden ausgeweitet werden. Im Moment ist alles so ein bisschen pro Tierregulierung, pro Krypto vielleicht auch und pro, es wird alles doch nicht in Sachen Schulden so schlimm, wie es gedacht ist. Aber ich glaube, wenn die Politik dann Fahrt aufnimmt, dann wird letzten Endes Donald Trump entscheiden. Der selbst hat sich mal King of Debt genannt, das ist der König der Schulden. Ich glaube, er wird darauf drängen, dass der US-Dollar schwächer wird. Er wird darauf drängen, dass die Fed die Zinsen senken wird. All das wird politisch wieder Rhetorik gewinnen unter Trump. Von daher glaube ich, dass Donald Trump trotzdem ein Präsident sein wird, unter dem letzten Endes der Goldpreis steigen wird. Das war schon in seiner ersten Präsidentschaft übrigens so gewesen. Anfangs nach unten, später dann nach oben mit dem Goldpreis.
Du hast ja schon das Thema jetzt Zinssenkungen angesprochen. Da wird ja erwartet, dass wir im Dezember jetzt zu 75% Wahrscheinlichkeit eine Senkung um 25 Basispunkte kriegen oder zu 25% Wahrscheinlichkeit keine Senkung. Jetzt gab es auch ein paar Gerüchte und ein paar Äußerungen von Powell mal so in die Richtung, vielleicht machen wir mal eine Zinssenkungspause. Ist das eher negativ für den Goldpreis zu bewerten und können die Zinsen dann eigentlich für 2025 so stark weiter sinken?
Also der erste Teil, ich sehe es überhaupt nicht negativ für den Goldpreis. Wenn wir uns überlegen, wann der Großteil der Goldrallye im laufenden Jahr gewesen ist, dann war das zu einer Zeit, als die Zinsen stagniert haben, als die Zinsen noch nicht gefallen sind. Lustigerweise ist der Goldpreis dann gefallen, als die Zinsen auch das erste Mal gefallen sind. Also dieser immer wieder hervorgehobene Zusammenhang zwischen Zinsen oder negative Korrelation zwischen Zinsen und dem Goldpreis lässt sich so auch historisch gar nicht ableiten. Also wenn man sich das genauer anschaut, dann ist da dieser Zusammenhang eigentlich gar nicht. Aber er wird natürlich immer wieder aufbeschworen. Ich glaube schon, dass es mal Zinspausen geben wird im nächsten Jahr. Ich glaube, dass sich die Fed das sehr, sehr datenabhängig machen wird. Also wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Und da wird es mal wieder Rückschläge geben und da wird man vielleicht mal ein bisschen wieder eine Zinssenkung machen oder der Arbeitsmarkt wird stark sein. Also da ist viel, viel Spielraum. Ich glaube, so die große Visibilität, wie sich die Zinsen im nächsten Jahr entwickeln werden oder im kommenden Jahr entwickeln werden, ist, glaube ich, noch nicht da. Wenn wir im nächsten Jahr 4 Zinssenkungen sehen, dann sind wir, glaube ich, ganz gut bedient. Und ich glaube, auch für den Goldpreis selbst ist der Zinssatz eher untergeordneter Natur.
Und bleiben wir vielleicht mal bei den Notenbanken. Die haben sich ja nicht nur wegen den Zinssenkungen hervorgetan, sondern zwar nicht die amerikanische, aber viele andere, durch den Kauf von Gold. Also gerade im Jahr 2024, die chinesische Notenbank, auch wenn die jetzt zwischendurch gestoppt haben, kann man da weiter damit rechnen, dass es so eine große Nachfrage gibt?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen so ein Shift, den wir gesehen haben, so ein Wechsel. Also es waren anfangs tatsächlich die Notenbankkäufe, die den physischen Markt für Gold dominiert haben. Und irgendwann, als der Goldpreis dann zu uns laufen gekommen sind einige Notenbanken ein bisschen zurückgedreht, weil der Goldpreis relativ hoch war. Und der andere, wie du gesagt hast, die People Bank of China, also die chinesische Notenbank. Dafür sind aber plötzlich die westlichen Investoren aufgewacht. Das sieht man dann, hat dann plötzlich so ab Spätsommer, Herbst wieder Zuflüsse in den mit Gold hinterlegten ETFs gesehen. Also ich glaube, dass dieser Trend wird weitergehen. Sollte der Goldpreis wirklich mal einen größeren Rücksetzer erfahren, wird man wahrscheinlich auch die People Bank of China wieder unter den Käufern sehen. Offiziell kaufen sie momentan nichts. In China ist es aber so, es gibt durchaus Institutionen, die auch nicht meldepflichtig sind und Gold kaufen können. Und deshalb ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob China tatsächlich derzeit kein Gold kauft. Aber wie gesagt, ich glaube, die Notenbankkäufe haben ein bisschen abgekühlt in der zweiten Jahreshälfte. Dafür sind die westlichen Finanzinvestoren erwacht. Und letzten Endes wird es wahrscheinlich auch das spekulative Kapital sein, das den Goldpreis weiter nach oben treibt.
Also dürfen wir für 2025 weiter optimistisch für Gold sein?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, diese kleine Pause war mehr als verdient gewesen, wenn wir uns den Goldpreis anschauen. Und ich glaube, dass der Goldpreis im kommenden Jahr durchaus mal Richtung der 3.000 Dollar schielen kann. Also wir sind ja jetzt ein bisschen zurückgekommen. Von 2.790 war, glaube ich, das Top gewesen. Haben es ein bisschen zurückgekommen. Aber 3.000 Dollar ist jetzt nicht mehr das, wo man sagen kann, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das ist durchaus ein realistisches Ziel für das kommende Jahr.
Vielleicht noch eine spannende Sache zum Goldpreis. Es gab neulich eine Studie der Deutschen Bank, dass Gold erstmals über einen 25-Jahres-Zeitraum es geschafft hat, einen Aktienkorb out zu performen. Ist das denn jetzt so eine Art Momentumwechsel?
Also was die Deutsche Bank so alles für Studien hat. Es ist tatsächlich so, schau, wir haben Goldpreisbindung an den US-Dollar war bis Anfang der 1970er Jahre. Das heißt, der Goldpreis bewegt sich erst seit, ganz grob gesprochen, ungefähr 50 Jahren frei. Wenn man jetzt sagt, wir haben erstmals einen Zeitraum von 25 Jahren, in dem sich Gold besser performt hat, als Aktienkorb, sage ich, schön, aber die Historie ist nicht so groß, dass ich den großartigen Relevanz zumessen muss. Ich habe am Anfang gesagt, auf die Frage, ist Gold besser als Aktien? Da habe ich relativ lange gezögert, weil ich glaube, das ist ein schwieriger Vergleich. Und ich glaube, dass jedes Asset seine Zeit hat. Und die Aktien haben in den letzten Jahren fantastisch performt. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso der Goldpreis so ein bisschen steigt und wieso westliche Investoren den wiederentdecken, der eine oder andere sieht dann mit Blick auf die Bewertungen und sagt, boah, das ist einiges sportlich und einiges schon eingepreist für die Zukunft. Und er sucht eben jetzt mal was außerhalb von diesem kompletten Aktiensektor. Und da ist eben dann bei Edelmetallen fündig geworden. Also ich würde nicht von Momentum-Shift sprechen. Ich würde nur sagen, dass der Bewertungszeit, den man hernehmen kann, relativ gering ist. Und von daher die Studie, ja, schön, dass sich das einer untersucht hat. Aber ja, schön, dass er beschäftigt war.
Okay, guck mal dann vielleicht mal von Gold zum kleinen Bruder Silber rüber. Da gab es ja in diesem Jahr den Anstieg über 30 US-Dollar, aber viel mehr ist am Ende des Tages dann auch nicht passiert. Was ist da los?
Ja, war so ein bisschen enttäuschend gewesen, oder? Der Silberpreis so ein bisschen in den Goldpreis hinterher. Ich glaube, die Antwort hast du schon in der Frage im Prinzip gegeben. Es waren am Anfang die Notenbanken, die den Goldpreis getrieben haben. Und das sind eben klassische Käufer von Gold. Die kaufen kein Silber in ihr Portfolio. Das hat Gold sehr relativ stark performt. Und dann kommt natürlich dieses Momentum dazu. Dann sagen so westliche Investoren, hey, da läuft gerade was, da läuft Gold. Springe ich doch mal auf den Zug auf. Ich glaube, irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen, wo westliche Investoren Silber als günstige Alternative zu Gold begreifen. Zu Gold begreifen, dann wird auch der Silberpreis steigen. Also im Moment war es tatsächlich so, die erste Jahreshälfte, das waren vor allem Notenbanken und die kaufen nun mal Gold. Und dann ist irgendwann so der Silberpreis zumindest mal ein bisschen angesprungen. Wir haben zumindest mal, wie du richtig sagst, die 30 Dollar geknackt, war dann irgendwann mal so bei 33, 34, da war auch der Deckel drauf gewesen. Und jetzt suchen wir so ein bisschen so Momentum. Das Gute vielleicht bei Silber ist, wenn wir uns den Chart anschauen, diese Bewegung Richtung 50 Dollar 2011 war so eine parabolische Bewegung, also auf dem Weg da oben, wenn man mal so diese 34, 35 Dollar aus dem Markt genommen hat, da ist nicht mehr viel am Widerstand, da kannst du dann auch relativ schnell gehen.
Und gibt es so einen Zeitpunkt, wo man damit rechnen kann oder wo du sagst, dann muss es spätestens dazu kommen, dass Silber nach oben ausbricht?
Ja, also wenn wir uns das historisch betrachten, haben wir immer so, Edelmetall-Bullenmarkt hat immer so gewisse Zyklen. Am Anfang läuft meistens Gold, Silber holt in der Mitte auf, Silber übernimmt am Ende die Führung. Also wenn man es positiv sehen will, dadurch, dass momentan nur Gold gelaufen ist, spricht es dafür, dass wir auch in den frühen Innings sind, um mal einen Baseball-Begriff reinzuwerfen, von diesem Edelmetall-Bullenmarkt. Aber ich denke schon, dass nächstes Jahr der Silberpreis doch zumindest mal Richtung 38, 40 Dollar steigen soll und dann irgendwann 2026 auch irgendwie das Allzeithoch bei 50 Dollar, über 50 Dollar in Angriff zu nehmen. Das Problem, dass in so ein Korsett zu zwängen ist, dass diese Bewegungen meist relativ explosiv passieren. Also man hat da häufig so, genau wie jetzt in so einer Phase, wo man sagt, boah, ist das langweilig, boah, da schaue ich mal lieber vom BTV in der dritten Version an. Aber irgendwann plötzlich bricht er aus, man hat diesen Zeitpunkt irgendwie verpasst, wo man auch einsteigen kann. Und deshalb ist es immer so ein bisschen tückisch im Edelmetallsektor und auch mit diesen Zeiträumen. Da kann sich durchaus mal zwei Monate lang gar nichts tun und dann schaut man, blinzelt man dreimal und plötzlich ist der Goldpreis oder der Silberpreis in dem Fall irgendwie 20% höher. Man sagt, Mist, hätte ich doch gekauft. Wartet dann auf diesen, ja, wie soll man nennen, Gentleman's Entry, also diesen bequemen zweiten Einstiegszeitpunkt, der kommt einfach nicht mehr. Also das ist so ein bisschen das Typische, weil deshalb sage ich, ja, wir sollten schon irgendwann mal so demnächst so ein bisschen Marktbreite zu gewinnen in diesem Edelmetallbullenmarkt, den Silberpreis steigen sehen. Aber ich würde nicht unbedingt darauf warten, dass irgendwann dieses Kaufsignal kommt, ich dann noch in aller Ruhe zur Oma gehen kann und fragen, ob sie mir ein bisschen Geld beugt, damit ich einsteigen kann. Das sollte ich schon haben, dieses Geld, um dann einzusteigen.
Und ist dann jetzt, wenn man sich das so ansieht, okay, du hast gesagt, Gold so dann Richtung 3.000, aber bei Silber dann deutlich mehr Potenzial, ist dann Silber auch das spannendere Investment, auch für Anleger, auch vor dem Hintergrund, man kann jetzt zum Beispiel in Deutschland wieder differenzbesteuerte Münzen zum Beispiel kaufen. Ist das vielleicht auch dann ein Punkt?
Ja, das ist auch so klassisch Deutschland, oder? Erst werden sie differenzbesteuert, dann werden sie nicht mehr differenzbesteuert, dann darf man sie wieder differenzbesteuern. Kennt sich kein Mensch mehr aus. Die Tücke ist natürlich auch, es ist so viel Geld, so viel Silber mittlerweile schon im privaten Umfeld irgendwie, dass man natürlich auch auf dem Sekundärmarkt, sprich privat kaufen kann. Klar, man unterliegt immer der Gefahr, dass man eine Fälschung kauft. Allerdings sind Fälschungen bei Gold doch wesentlich lukrativer als bei Silber. Deshalb glaube ich, so viele Silbermünzen sind gefälscht, nicht im Umlauf. Von daher, vielleicht täusche ich mich da auch, kann man da die Mehrwertsteuer und die Differenzbesteuerung schon ein bisschen umgehen. Ist es das spannendere Investment? Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, für was. Also ein Kollege von mir, der eher so das Ende der Welt darauf beschwört, der sagt, naja, mit Silber kann man dann im Idealfall noch beim Bäcker irgendwas kaufen. Goldmünze ist dann vielleicht ein bisschen übergewichtet für ein Leibbrot. Und der sagt, da ist Silber natürlich das spannendere Investment momentan. Auf der anderen Seite, Gold hat schon eine höhere Wertbeständigkeit, eine geringere Volatilität. Bei Silber muss ich sagen, als Investment muss ich ein bisschen, ja, da muss ich ein bisschen härter sein im Nehmen und auch mal einen Tiefschlag verkraften können. Da muss ich ein bisschen der Rocky Balboa der Edelmetalle sein, während ich bei Gold halt irgendwie so ein bisschen, irgendwie so ein Schaukampf Mike Tyson gegen Jake, wie auch immer er hieß jetzt, Paul oder machen kann. Also, ich brauche ein bisschen mehr Leidensfähigkeit vielleicht bei Silber, weil es einfach volatiler ist als Gold. Aber ich glaube, spannender wird es im kommenden Jahr bei Silber werden.
Leidensfähigkeit ist vielleicht das perfekte Stichwort, um jetzt zu Minenaktien überzuleiten. Also eigentlich hatten wir ja einen Bullenmarkt bei Gold und dann schauen Anleger meistens ja auch drauf, was machen die Minen. Theoretisch ist da nicht so viel passiert. Was ist da eigentlich los?
Wie viel Zeit haben wir denn? Also wenn ich jetzt eine Stunde referieren könnte, könnte ich es machen. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Wenn wir über Minenaktien sprechen, dann sprechen wir normalerweise über Newman, Barrick, vielleicht noch eine Anglo-Gold Ashanti oder eine Goldfields. Und die haben vielleicht sogar noch eine Franco Nevada als Streaming-Konzert. Die haben alle enttäuscht dieses Jahr. Und zwar hat jeder seine eigene Story. Das ist so ein bisschen das Verrückte irgendwie. Normalerweise früher war es so gewesen, die Kosten waren so hoch. Verrückte Übernahmen. Dieses Mal, Newman leidet unter der Übernahme von Newcrest, hat dadurch zu hohe Kosten. Barrick, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen unverschuldet, aber Mike Bristow, der CEO, tut mir leid, weil der muss momentan von einer Baustelle zur anderen. Erstmal die Beutscher-Mine in Papua-Neuguinea dicht gemacht, dann wollte man Tanzania die Mine ausgliedern, musste sie wieder eingliedern. Und jetzt sind sie in Mali, haben sie mal 4 Mitarbeiter von ihnen festgenommen, weil Mali mehr Geld will. Das sind alles so politische Probleme, in denen Barrick Gold momentan gefangen ist. Franco Nevada hat das Problem, dass man Stream auf die Cobalt-Panama-Mine hat in überraschenderweise in Panama, wenn sie so heißt, von First Quantum. Die haben sie auch dicht gemacht. Das sind alles so ein bisschen Sonderstories. Auf der anderen Seite haben wir so dahinter Aktien, die sich wahnsinnig gut entwickelt haben. Das Blöde ist bloß, ich nehme mal so ein paar Beispiele. IAM Gold dieses Jahr 125%. Kinross dieses Jahr, glaube ich, auch über 50%. Eine Armung, ich glaube, 60% dieses Jahr. Die haben sich schon gut entwickelt, weil das Blöde ist nur, was ich jetzt aufgezählt habe, war fast alles Minen, die solltest du vor diesem Goldpreisanstieg auf gar keinen Fall anfassen. Also es waren alles so Dinge, wo du gesagt hast, boah, hohe Kosten, boah, kaum Gewinn. Das hat sich natürlich für die geändert, weil die genau das weitermachen, zwar immer noch hohe Kosten, aber durch den gestiegenen Goldpreis machen die plötzlich wieder Gewinne. Und da ist natürlich die Aktie explodiert. Das Dumme ist, die hat kaum einer im Depot. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ich habe ein Depot mit, sage ich mal, S&P-Werten. Und auf der anderen Seite habe ich ein Depot mit Goldwerten. Dann habe ich mein Depot von S&P-Werten, die Werte drin, die ich schon immer drin hatte. Und die steigen dann so. Das ist, oder haben wir nicht S&P-Standardaktien. Da steigt eine Microsoft, da steigt eine Apple, da steigt eine Nvidia. Die steigt die ganze Zeit. Aber bei Gold hättest du genau switchen müssen. Du hättest genau zum Jahresanfang oder im Februar eigentlich switchen müssen. Hättest aus denen rausgehen müssen. Hättest weg mit der Newman, weg mit der Barrick, weg mit der Franco Nevada. Die einzige, die du immer hättest haben können, ist eine Agnico-Eagle. Und jetzt auf der anderen Seite sagen können, so, jetzt nehme ich auch mal eine IAM Gold und eine Coeur Mining zum Beispiel. Das sind alles Aktien, die du vorher auf keinen Fall anfassen durftest. Das ist nur lustig gemacht. Und wie wir das jetzt haben müssen, ist alles out davon. Hat aber keiner, hat wirklich keiner geschafft. Am Strich steht beim GDX zum Beispiel ein Goldschmieden-ETF ein Plus von ungefähr 20%. Ist nicht so schlecht. Bloß wenn du eine Barrick hattest, hast du ja auf Jahressicht ein Minus gemacht. Newman hat es eine Null gemacht. Also das ist so dieses Tückische in diesem Jahr gewesen, dass du irgendwie so schnell gar nicht handeln konntest, wie du eigentlich hättest switchen müssen bei den Aktien.
Und welche Goldaktien findest du dann jetzt spannend? Du hast schon gesagt, viele Probleme, auch unterschiedliche Probleme bei Barrick, bei Newman. Was kann man denn da jetzt noch machen als Anleger?
Also eine Agnico Eagle, drittgrößter Goldproduzent auf diesem Planeten, kann man immer haben, sage ich mal. Das ist ein perfekt geführtes Unternehmen mit geringem Risiko. Klar, die ist die teuerste von allen Aktien, die ich mir vorstellen kann, von allen Goldaktien, aber es ist leider Gottes auch die beste Goldaktie. In Australien baut Northern Star gerade so eine zweite Agnico zusammen, und zwar mit australischen Assets, während Agnico größtenteils nordamerikanische Assets hat. Das wird auch irgendwas werden, was am Ende des Tages in sehr sicheren politischen Gefilden unterwegs ist, ohne eben diese Risiken auf sich zu nehmen, die Newman mit dem Kauf von Newcrest, insbesondere Papua-Neuguinea, oder eben Barrick mit seinen Afrika-Assets auf sich genommen hat. Ich glaube allerdings, dass die Probleme lösbar sind. Also Newman, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, Newman hat am Anfang des Jahres Kosten prognostiziert von $1,400. Man ist da jetzt weit drüber. Das heißt, man hat viel zu hohe Erwartungen geweckt, die dann natürlich enttäuscht geworden sind. Wenn man lernt, am Anfang des Jahres, nächstes Jahres, ein bisschen konservativer die Guideline zu geben für das Jahr und dann vielleicht positiv überraschen kann, kann auch eine Newman-Aktie wieder aufholen. Das heißt nicht, dass ich jetzt Newman der Agnico vorziehen würde, aber so tief wie die Aktie mittlerweile runtergeprügelt worden ist, besteht da schon Aufholpotenzial. Also wenn ich im Bereich der großen Produzenten sage ich mal, ich sehe wirklich bei der Newman, bei dem aktuellen Goldpreis und bei der Barrick nicht mehr das ganz, ganz große Downside. Natürlich kann es sein, dass in Mali irgendwas ganz Verrücktes passiert, aber nach menschlichen Ermessen werden die sich einigen. Natürlich kann es sein, dass und Newman ist ja durch die Anteilsverkäufe, man hat vor Anfang des Jahres gesagt, wir möchten irgendwie 2 Milliarden aus Verkauf von Minen, die nicht mehr zu unserem Kernportfolio gehört, generieren. Man hat über 3 Milliarden generiert, ist komplett untergegangen, weil alle so geschockt waren von diesen Zahlen zum dritten Quartal, dass die Kosten über $1,600 lagen. Aber selbst bei $1,600 machen sie momentan noch $1,000 Marge, also ohne Sustaining-Kost-Marge. Gar so schlecht ist das nicht. Dabei schafft die Kosten wieder, ich sag mal, auf 1450 bis $1,500 zu bringen. Eben auch dadurch, dass man hochpreisige Assets verkauft hat. Ich glaube, in dem Fall hat eine New Gold durchaus Überraschungspotenzial. Ansonsten finde ich nach wie vor eine New Gold sehr spannend. Es ist ein Gold- und Kupferproduzent, fokussiert auf Nordamerika. Auch eine Harmony hat sicherlich noch Platz nach oben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Großen nächstes Jahr überraschen können. Und letzten Endes, wenn wir so eine Bewegung in den Minenindizes auch mal sehen müssen wollen, dann müssen sie auch mal positiv überraschen.
Also dann könnte man so zum Abschluss formulieren, dass Minenaktien nächstes Jahr auf jeden Fall eine Überraschung auch in der Breite liefern können. Also viele haben ja sicherlich auch so ein Goldminers-ETF zum Beispiel.
Das glaube ich schon, ja. Also wie gesagt, das Problem war, glaube ich, von vielen einfach, Barrick und Newmont sind fast allen ETFs hochgewichtet, weil sie einfach die größten Produzenten der Welt sind. Das sind ausgerechnet die, die enttäuscht haben. Ich glaube, das hat ja auch noch so dieses Investorenkapital ein bisschen gebunden. Wenn du jetzt institutioneller Investor bist und sagst, ich verwalte, keine Ahnung, 3 Milliarden, dann würde ich in einen liquiden Titel investieren in der Branche. Dann schaue ich, dann sehe ich eine Barrick als zweitgrößten Goldproduzenten, den Newmont als größten. Dann schaue ich mir die Zahlen an und sage, Dann schaue ich mir die Kurse an und sage, Und dann verbrennt mich das ja von der Branche. Wenn die natürlich jetzt mal positiv überraschen, dann wird das auch wieder ganz neues Kapital anlocken. Und das wäre, glaube ich, für die Breite der Masse wäre das gut. Und letzten Endes geht dieses Kapital ja auch von oben nach unten. Das heißt, erstmal kommen die ganz Großen, dann die Mittelgroßen, dann die Kleinen. Und so würde das dann auch mal durchgehen und dass dann endlich auch mal so die zweite und dritte Reihe richtig mit Kapital versorgt wird. Momentan noch nicht so wirklich passiert, aber ich glaube, dass wir fürs kommende Jahr vielleicht dann doch mal Überraschungen auf der positiven Seite haben, nachdem insbesondere die großen Produzenten im laufenden Jahr eher negativ überrascht haben.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann kann ich auf jeden Fall mich nur bedanken für die spannenden Insights und am Ende bleibt mir nur zu sagen, bleibt investiert.